Radio Prag, Nachrichten.
Hamáček sieht keinen Grund dafür, die Regierung zu verlassen. Opposition begrüßt die Einstellung der Subventionen für Agrofert. Die Prager Quadriennale startet. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten Jan Hamáček sieht keinen Grund dafür, die Koalitionsregierung mit der ANO-Partei zu verlassen. Die Sozialdemokraten seien in der Regierung, um deren Programm durchzusetzen und nicht um die Probleme des Koalitionspartners zu lösen. Das sagte der Parteichef am Donnerstag nach der Tagung des Parteigremiums. Hamáček ist davon überzeugt, dass Premier Andrej Babiš mit den Initiatoren der Demonstrationen zusammentreffen sollte. Die Demonstranten forderten einige Mal Justizminister Maria Benešová und Premier Andrej Babiš zum Rücktritt auf. Die Europäische Kommission hat einen zweiten Teil des Audits zum mutmaßlichen Interessenskonflikt von Tschechiens Premier Andrej Babiš wegen seines Ex-Konzerns Agrofert an Prag übermittelt. Dies bestätigten am Mittwoch die tschechische Vertretung bei der EU und das Landwirtschaftsministerium. In dem Bericht wurde unter anderem analysiert, ob die EU-Agrarförderung an den Agrofert-Konzern rechtmäßig war. Außerdem soll das Papier Gelder an das Unternehmen Agrotrade behandeln, das in Verbindung mit dem Chef des Agrarressorts Miroslav Toman stehen soll. Der Sozialdemokrat wies dies in einer Stellungnahme am Donnerstag jedoch zurück. Die Opposition begrüßt die Entscheidung des tschechischen Agrarsubventionsfonds, die Aussagen der Subventionen für die Agrofert Holding einzustellen. Im Februar 2017 hat Premier Andrej Babiš seine Holding in zwei Treuhandfonds wegen dem novellierten Interessenskonfliktgesetz gegeben. Die unberechtigt ausgezahlten Gelder muss der Staat nach Meinung der Christdemokraten, der Bürgerdemokraten der Partei Doppel 9, des Bündnisses Dann und der Piratenpartei von der Holding enttreiben. Dem Fonds zufolge kann es sich um 63 Millionen Kronen umgerechnet ca. 2,4 Millionen Euro handeln. Über die Anstellung der Auszahlung von Subventionen informierte der Direktor des Fonds, Marek Sebastian, am Donnerstag. Es handelt sich um Maßnahmen, die wegen dem EU-Audit getroffen sind. Der Abgeordnete der Piraten, Mikuláš Ferjenčík, erinnerte daran, dass die Piratenpartei diese Maßnahme schon vor einem Jahr empfohlen hat. Der bürgerdemokratische Abgeordnete Marek Benda machte darauf aufmerksam, dass der Fonds genauso im Fall der Subventionen für die Firmen der Familie des Landwirtschaftsministers Miroslav Toman vorgehen wird. Die Piratenpartei schlägt vor, auf die Einführung der obligatorischen Abiturprüfung in Mathematik zu verzichten, die die Schüler spätestens ab Frühjahr 2022 ablegen sollen. Den Piraten zufolge würde es zu anwachsender Zahl erfolgloser Abiturienten führen. Der mündliche und schriftliche Teil der Abiturprüfungen soll laut den Piraten auf die Ebene der Schulen übertragen werden, wie es auch vom Bildungsministerium vorgeschlagen wird. Die Vertreter der Piratenpartei haben den Entwurf der zuständigen Novelle des Schulgesetzes am Donnerstag den Medien vorgestellt. Am Donnerstag beginnt in Prag das weltweit größte internationale Festival für Bühnenbild und Theaterarchitektur. Am 14. Jahrgang nehmen rund 6000 Fachleute aus der Theaterbranche teil. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf der szenischen Darstellung von aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. Die sogenannte Prager Quadriennale findet seit 1967 alle 4 Jahre statt. Die Ausstellungen sind an mehreren Orten des historischen Stadtzentrums zu sehen. Zentraler Veranstaltungsort ist jedoch das Prager Messegelände. Das Festival dauert bis Ende des Monats. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, örtlich mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. In Lagen 1000 Meter werden 16 Grad Celsius erreicht. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Vítame vás und herzlich willkommen. Ich darf Sie zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachinja Bučan. In England und Frankreich wird in diesen Tagen der 75. Jahrestag des D-Days gefeiert, also der alliierten Landung in der Normandie. Aus Tschechien ist aber nicht nur Premier Andrej Babiš beim Gedenken an diese wichtige Operation im Zweiten Weltkrieg dabei. Auch eine Gruppe von Armeebegeisterten aus Pilsen ist an die Küste Nordfrankreichs gereist. Danach gehen wir in die Weinberge und Obstgärten im Süden Tschechiens. Genau dort wollen Umweltschützer das Ziesel beliebter machen und so vor dem Aussterben retten. Mehr dazu im zweiten Beitrag unseres Tagesechos. Zu guter Letzt nehmen wir Sie noch mit auf das Schloss Konopiště und werfen einen Blick auf die Geschichte eines seiner bekanntesten Bewohner. Dazu mehr in unserer Senderei Reiseland in gut 10 Minuten. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Vor 75 Jahren landeten 150.000 alliierte Soldaten an den Küsten der Normandie. Zum Gedenken treffen sich Veteranen und Politiker zu mehreren Festakten. Aber nicht nur sie, Markéta Kachlíková berichtet.
Der 75. Jahrestag des D-Days in Westeuropa wird auf der höchsten politischen Ebene gefeiert. Neben Staats- und Regierungschefs sind aber auch zahlreiche Mitglieder von Vereinen für Militärgeschichte in die Normandie gereist, um an die Ereignisse vom Juni 1944 zu erinnern. Das Camp Portland nahe der bekannten Omaha Beach, an dem die Landung erfolgte, hat sich in den letzten Tagen in ein richtiges Feldlager verwandelt. Die größte Gruppe unter den Armeebegeisterten kommt aber nicht aus England, Frankreich oder den USA, sondern aus Tschechien. Mehr als 100 Personen sowie 30 Militärfahrzeuge sind aus dem westböhmischen Pilsen angereist. Der tschechische Rundfunk hat die Mitglieder des dortigen Vereins für Militärgeschichte mit dem Mikrofon begleitet. Sie starten jeden Tag mit einem Appell, bei dem die tschechische Flagge gehisst wird.
Stop! Kleice! Leď! Lajko! Stič!
Rudolf Bayer ist Vorsitzender des Military Car Clubs aus Pilsen. Er ist bereits zum vierten Mal bei den Feiern in der Normandie.
Es ist toll, überall bewegen sich historische Fahrzeuge, die Menschen tragen zeitgemäße Kleidung und die Atmosphäre ist super. Gerade sind 4 Herkules-Maschinen über uns hinweg getost. Es fliegen aber auch Chinook-Flugzeuge, Amerikaner und Engländer üben hier. Es gibt wirklich viel zu sehen.
Die Tschechen aus Pilsen sind in einem Jeep Willys aus dem Jahr 1943 unterwegs. Ein weiteres Mitglied des Vereins ergänzt seinen Kollegen.
Wir fahren in die Stadt Carentan, wo ein Absprung der Fallschirmjäger nachgestellt wird. Etwa 120 Fallschirmspringer sollen dort aus 7 Dakota-Maschinen abgesetzt werden. Unter ihnen ist sogar ein 93-jähriger Veteran der 101. US-Luftlandedivision.
Und Wojtěch Kašák beschreibt die Atmosphäre.
In Tschechien ist es etwas Besonderes, wenn man auf der Straße einem Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg begegnet. Bei den Feierlichkeiten in der Normandie ist das wiederum außergewöhnlich, wenn einem ein ziviles Auto entgegenkommt. Soweit der Beitrag von Markéta Kachlíková. Nun aber zu einem ganz anderen Thema. Im Grunde ist das ein possierliches Nagetier, das keinem etwas zuleide tut, das Ziesel. Dennoch steht es heute durch die immer intensivere Landwirtschaft und den Groll der Bauern auch in Tschechien auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Umweltschützer wollen das Ziesel nun aber beliebt machen hierzulande. In den ersten Maiwochen stapft das Zoologen-Ehepaar Kateřina Poledníková und Lukáš Poledník durch die Gegend um Znojmo. Dort suchen sie nach den wenigen Zieseln, die es in der Region noch gibt. Zum Beispiel hinten in einem abgelegenen Weinstock könnten einige der Nager sein, meint Lukáš Poledník. Er arbeitet für den Umweltverband Alka Wildlife, der sich unter anderem das Monitoring der Zieselbestände hierzulande zur Aufgabe gemacht hat. Dabei müsse man sich auf die wachsamen Augen von Wanderern und Anwohnern verlassen, so der Zoologe.
Wir haben ein paar Tipps von Menschen, die ein Ziesel gesichtet oder einen verdächtigen Bau entdeckt haben. An uns ist es dann zu bestätigen, ob es sich um einen Ziesel oder ein anderes Nagetier handelt.
Die Arbeit der Zoologen von Alka Wildlife besteht jedoch nicht nur darin, bei langen Wanderungen Weinberge und Obstgärten nach dem Ziesel zu durchforsten. Sie verlassen sich auch auf Hightech bei der Suche nach den Miniaturmurmeltieren. Kateřina Poledníková zeigt auf eine Büchse mit Antennen, die an ihrem Gürtel hängt. Es ist ein mobiler GPS-Scanner.
Zunächst einmal können wir damit unsere Routen markieren. Danach legen wir Punkte fest und notieren, ob wir einen frischen oder alten bzw. geraden oder schrägen Bau an dem jeweiligen Ort gefunden haben. Außerdem notieren wir, an welchen Orten wir Fressreste festgestellt haben oder wo ein Ziesel gesichtet worden ist.
Und schließlich wird die Zoologin fündig.
Hier haben wir einen etwas älteren Zieselbau. Das erkennen wir an der Größe. Der Einstieg ist in der Regel 5 bis 7 cm breit. Baue von Feldmäusen beispielsweise sind deutlich kleiner. Hamster wiederum, die auch in der Gegend hier zu finden sind, sind kaum in Weinbergen oder Obstgärten anzutreffen. Das Alter des Baus ist ganz einfach zu erkennen an der Erdfarbe, denn die trockene Erde bei älteren Löchern ist immer etwas heller. Außerdem sind verlassene Zieselbehausungen mit Laub bedeckt.
Um heute in Tschechien auf ein Ziesel zu stoßen, braucht es tatsächlich viel Glück. Das Tier gilt hierzulande nämlich als stark gefährdet. Der Zoologe Polenik erläutert, woran das liegt.
Schuld ist der Mandel in der Landwirtschaft, vor allem aber die Vergrößerung einzelner Felder und Ackerflächen, die intensivere Bewirtschaftung sowie der stärkere Einsatz von Chemie. In den 1960er Jahren war das Ziesel noch überall in Tschechien verbreitet. Heutzutage findet man es landesweit nur noch an etwa 40 Orten.
Außerdem wurde das Ziesel lange gezielt bejagt, denn es galt im Wein- und Obstbau vor allem als Schädling. Dabei ernährt sich der niedliche Nager lediglich von Gras, Fallobst, Nüssen oder kleineren Insekten. Das Ziesel befindet sich mittlerweile aber nicht nur in Tschechien am Rand des Aussterbens, sondern auch beispielsweise in Österreich. Die Aktivisten von Alka Wildlife versuchen deshalb, den kleinen Nager beliebt zu machen. Einerseits wollen sie die Öffentlichkeit in die Bestandskontrolle einbinden. Bei der Aktion Tschechien und die Slowakei suchen das Ziesel kann jeder eine Sichtung melden, die von Alka Wildlife schließlich registriert wird. Außerdem will die NGO verstärkt mit den Wein- und Obstbauern zusammenarbeiten. So vergibt sie an diese Zertifikate für zieselfreundliche Landwirtschaft. Dazu Lukas Polednik.
Das ist ein Zeichen dafür, dass sich das Ziesel als kritisch bedrohte Tierart heimisch fühlt auf dem Feld des jeweiligen Landwirts. Der Bauer betreibt seine Landwirtschaft also im Einklang mit der Natur.
Soweit unser Tagesecho. Sie sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Schloss Konopištje ist ein beliebtes Touristenziel. Auf der Residenz im Stile der Romantik lebten Anfang des 20. Jahrhunderts auch der damalige österreichische Thronfolger und seine Frau. Doch Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie Chotek, die Herzogin von Hohenberg, wurden 1914 beim Attentat in Sarajevo erschossen. Es war der unmittelbare Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Unter dem Erzherzog wurde das Schloss nicht nur umgebaut, sondern auch mit einst modernsten technischen Erfindungen ausgestattet. Martina Schneibergova weiß mehr.
Reiseland Tschechien. Konopištje liegt knapp 40 Kilometer südlich von Prag. Am besten fährt man mit dem Zug nach Benešov, dann ist es nur noch eine halbe Stunde zu Fuß. Der Wanderweg führt vom Stadtrand durch einen Wald und dann durch den Schlosspark, direkt vor den Eingang. Erstmal schriftlich erwähnt wurde Konopištje vor etwa 700 Jahren, denn Ende des 13. Jahrhunderts sei dort eine Burg erbaut worden, erzählt Helena Nohejlova. Sie leitet das Besucherzentrum im Schloss. Wahrscheinlich ließ der Prager Bischof Tobiasch aus Benešov die Burg anlegen. Er war ein sehr einflussreicher Mann. Als Vorbild dienen ihm die damaligen französischen Festungen. Interessant ist, dass die Burg einen rein tschechischen Namen bekam. Sie wurde vermutlich nach dem Wort für Hanf, Konopi, benannt. Die erste Erwähnung stammt von 1318. Damit war die Burg älter als beispielsweise Karlstein. Diese Geschichte lässt sich kaum erkennen, wenn man sich hier umschaut. Denn heute steht hier ein romantisches Schloss. Allerdings ist die Anlage in früheren Jahrhunderten mehrfach umgebaut worden. Als die Adelsfamilie Hodjovsky von Hodjov die Burg kaufte, ließ sie diese im Jahre 1603 im Renaissance-Stil umbauen. Bis heute lassen sich hier einige Bauelemente aus dieser Epoche finden. Das Schloss wechselte mehrmals den Besitzer. Kurze Zeit gehörte es sogar dem Feldherr Albrecht von Waldstein. Die Adelsfamilie Vrba verwandelte Konopiště im 18. Jahrhundert in eine Barockresidenz. Dann sei die Familie Lobkowitz gekommen und habe sich mehr auf ihre Bewirtschaftung der Ländereien als auf das Schloss selbst konzentriert, sagt Nohelová. Sie hatte ein Herrschaftsgut hier und betrieb zudem eine Brauerei und eine Schnapsbrennerei. Die Lobkowitz liebten zudem Pferde. So wird erzählt, dass sie viel Geld bei Pferderennen verwettet haben. 1873 begann eine Wirtschaftskrise, bald danach kam es hier zu einem verheerenden Brand. In der Folge war das Herrschaftsgut der Lobkowitz verschuldet. Deswegen verkaufte die Familie die gesamte Besitzung an Erzherzog Franz Ferdinand. Das war am 1. März 1887. Das Schloss kostete damals 2,5 Millionen Gulden. Franz Ferdinand gefiel die ganze Gegend, insbesondere aber die Wälder, die reich an Wild waren, denn er war ein passionierter Jäger. Das Schloss ließ er im historisierenden Stil umgestalten. Mit dem Umbau wurde Architekt Josef Mocker beauftragt. Vor allem aber wurde die ganze Residenz modernisiert. Helena Nohelová macht auf der Schlossterrasse auch eine Markise aufmerksam. Sie stammt noch aus Franz Ferdinands Zeiten. Die gesamte technische Ausstattung des Schlosses aus den Zeiten des Erzherzogs funktioniert immer noch. Die Residenz wurde damals elektrifiziert. Um das Jahr 1900 herum gab es hier 12 Badezimmer mit Warmwasser, Duschen sowie Wassertoiletten. Auch ein Fahrstuhl wurde eingebaut. Es war wirklich ein modernes Schloss. Jeden z prvních výtahů v Evropě, opravdu jako velice moderní zámek. Südöstlich von der Residenz wurde ein Rosengarten angelegt, der mittlerweile Bestandteil des Schlossparks ist. Allerdings ist der Garten heute hinter hohen Bäumen versteckt. Za Františka Ferdinanda byla vidět tady odsud z zámeckého balkónu. Tam kvetlo prý asi 8000. Zu Franz Ferdinands Zeiten war der Rosengarten vom Balkon aus gut zu sehen. Rund 8000 Rosen blühten dort. Heute sind es nur noch etwa 4000. Als der Erzherzog die Herrschaft kaufte, standen hier noch viele Wirtschaftsgebäude. Diese ließ er abreißen. Der Wirtschaftsbetrieb wurde nach Benešov verlegt. Franz Ferdinand wollte hier ausschließlich ein schönes Schloss mit einem englischen Park und einem Rosengarten haben. Konopiště war Franz Ferdinands Hauptresidenz, obwohl er viel auf Reisen war. Nach der Hochzeit mit Gräfin Sophie Chotek wurde das Schloss zu ihrem Familiensitz. Sophie ist übrigens vor genau 150 Jahren zur Welt gekommen, am 1. März 1868. Aus diesem Anlass gäbe es in diesem Jahr in Konopiště Sonderführungen auf Sophies Spuren, sagt Helena Nohejlová.
Krásná Sophie Chodková, to byla životní láska našeho Františka Ferdinanda. Oni měli velké štěstí.
Die schöne Sophie Chodek war für Franz Ferdinand die Liebe seines Lebens. Sie haben diese nur 14 Jahre gemeinsam verleben können. Das Thronfolgepaar wurde 1914 beim Attentat in Sarajevo erschossen. Geheiratet haben sie am 1. Juli 1900 im Schloss Zákupy in Nordböhmen. Aber schon einige Jahre zuvor standen sie miteinander in Kontakt, und zwar im Geheimen. Gräfin Sophie stammte aus dem alten, aber niedrigeren böhmischen Adelsgeschlecht Chotek von Chodkov und Wongin. Eine Ehe mit einem Mitglied der kaiserlichen Familie kam eigentlich nicht in Frage. Wann genau sie sich kennenlernten, ist nicht bekannt. In jedem Fall haben sie 1894 in Prag zusammen getanzt und später nochmals auf einem Ball in Wien. Damals war angeblich zu erkennen, dass sie beide schon gut kannten. Deswegen glaube ich, dass es noch früher zur ersten Begegnung gekommen sein muss. So schrieb der Erzherzog nach der Rückkehr von einer Weltreise, die er in den Jahren 1892 bis 1893 unternommen hatte, einen Brief an Sophie. Darin merkte er an, er habe vergessen, ihr die Geschenke zu überreichen, die er mitgebracht habe. Von dem Inhalt des Briefes haben wir erst vor etwa 2 Jahren erfahren. Ich finde ihn sehr interessant. Gräfin Chotek besuchte noch vor der Hochzeit mehrmals Konopiště. Immer reiste sie mit der Bahn nach Bystřice bei Benešov. Dort sei die Gräfin von Franz Ferdinand mit der Kutsche abgeholt worden, erzählt die Expertin in einem der Schlosszimmer, in dem auch Fotos von Sophie zu sehen sind.
A tady určil právě, nebo jestli ona si vybrala pokoje, kterým se do dneška říká
Im Schloss bewohnte sie mehrere Zimmer, die bis heute Uhrabenki genannt werden. Dieser Raum hier war ihr Arbeitszimmer. Hier empfing sie ihre Gäste. Sie hatte aber auch ein Schlaf- und ein Wohnzimmer auf dem Schloss. Erst nach einigen Jahren erlaubte Kaiser Franz Josef seinem Neffen Franz Ferdinand Sophie zu heiraten. Da die Ehe nicht standesgemäß war, hatten die Kinder des Paars, die den Familiennamen von Hohenberg trugen, keinen Anspruch auf den Thron. Franz Ferdinand bewohnte mit seiner Familie die Zimmer in der dritten Etage der Residenz. Die Räume wurden in den 1990er Jahren wieder so gestaltet, wie sie zu Lebzeiten des Erzherzogs aussahen. Bei der Besichtigung des Schlosses gibt es die Möglichkeit, sich zudem die Salons im südlichen und im nördlichen Flügel anzuschauen. Die ältesten Räume befinden sich im nördlichen Flügel. Der südliche Flügel beherbergt früher Repräsentationsräume und Gästeappartements, die mit historischen Möbeln ausgestattet sind. Dazu gehört ein großer Speisesaal. Auf dem gedeckten Tisch befindet sich ein wertvolles Meißner Porzellanservice aus dem 18. Jahrhundert. Das Service besteht aus genau 365 Stück, sagt Nohejlová.
Tady probíhaly ty oslavy, kdy sedělo prý až 24 lidí u stolu.
Beim Festessen saßen hier 24 Menschen. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Zu Besuch kam, trafen hier sogar 26 Personen zusammen. Wilhelm war zweimal hier. Zum ersten Mal kam er 1913 und nahm an einer Jagd teil. Zum zweiten Mal besuchte er Konopiště im Juni 1914, kurz vor Franz Ferdinands Reise nach Sarajevo. Laut den Berichten wollte der Kaiser den blühenden Rosengarten sehen. Damals bestand dieser aus rund 200 Rosensorten. Nach der Abreise des Kaisers öffnete Franz Ferdinand den Schlossbad zum ersten und letzten Mal für die Öffentlichkeit.
Poprvé v historii a vlastně naposledy i veřejnosti, i prostě návštěvníkům.
Unsere Rubrik Reiseland hat diesmal Martina Schneibergowa für Sie vorbereitet. Das erste Mal hörten Sie diesen Beitrag im Juli vergangenen Jahres. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Denken Sie daran, es lohnt sich immer wieder einen Blick auf unsere Seiten bei Facebook und Twitter zu werfen. Dort versorgen wir Sie durchgehend mit interessanten und aktuellen Informationen aus Tschechien. Am Mikrofon war für Sie Strachnja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch.